Also man denkt halt, ach krass, und jetzt kann das Kind essen, cool, das checkt das jetzt. Und aber wir unterschätzen, dass die das eben noch nicht so gut können wie wir und dass die einfach noch unsicher sind und dass das noch nicht ausgereift ist. Man sagt so, ausgereift ist es erst mit 5 oder mit 6. Und deswegen muss man halt manche Sachen super gut üben. Oder was ich auch nicht mache, meine Kinder dürfen hinten im Auto nichts essen, weil ich sie da nicht sehe, sondern wir essen halt am Tisch. Wir essen nicht im Laufen, sondern wir essen am Tisch. Und ich habe die im Blick und dann geht es mir gut soweit. Also,
ich habe gerade das Bild im Kopf, wo mein kleines Kind mit dem ganzen Maul voller Mandeln auf dem Bett rumgeschrien ist.
Ah, du kriegst die Krise! Nein!
Ich krieg
dann
auch die Krise!
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salta! Hoppe, hoppe, Salta!
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
Leute, ich habe heute eine richtige Kinderärztin als Gästin. Das finde ich sehr, sehr geil. Auch wenn es mein persönlicher Albtraumjob wäre, als Kinderärztin zu arbeiten. Hier ist Nicola Kühn. Hallo.
Hallo Evelyn, ich freue mich total, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch. Hey, ganz kurz, um die Leute abzuholen. Du bist Kinderärztin, Buchautorin, dein Buch heißt...
Ist das normal?
Das finde ich ziemlich geil. Könntest du mir mal eins schicken? Sonst kaufe ich mir eins. Das würde ich wirklich gerne lesen. Ich glaube, das wäre genau mein Buch. Und du hast Kinder. Wie viele und wie alt?
Ja, genau. Ich bin Kinderärztin und ich habe 2 Kleinkinder. Ich glaube, sie sind ähnlich alt wie deine. Der Größere ist 3,5 und die Jüngere ist 2 geworden.
Ja, krass. Dann haben wir echt eigentlich absolut gleich.
Ja.
Cool.
Das heißt, ich weiß auch, wie die ersten Jahre sind. Ich kann da immer sehr relaten.
Aber findest du auch, dass es jetzt einfach so viel cooler ist und geiler und einfacher?
Ja, also ich finde ungefähr so seit einem halben Jahr gibt es immer wieder Tage, wo ich am Abend zu meinem Mann sage, ich konnte es heute richtig genießen. Ich muss aber auch sagen, die ersten 1,5 Jahre mit 2 fand ich super hart. Also ich fand es so anstrengend. Ich war echt am Ende meiner Kräfte.
Oh, das freut mich gerade. Ich freue mich natürlich nicht für dich, dass es so war, aber ich freue mich natürlich unheimlich, immer sowas zu hören, weil ich auch mir oft denke, ich glaube, ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so ein krasses, schlimmes Jahr eigentlich.
Ja, so ging es mir auch. Wir dachten irgendwie so, war cool, wir machen das jetzt gleich in einem Aufwasch, sozusagen 2 Kinder, die können auch miteinander spielen. Und ich fand irgendwie so einen kurzen Abstand, fand ich immer total cool. Und alle haben schon immer so gesagt, so, aber seid ihr euch denn sicher? Und wir so, ja, das ist doch cool. Und dann fangen wir nicht irgendwann wieder von vorne an. Und jeder so, ja, das erste Jahr wird richtig hart. Und ich dachte so, ja, komm, passt schon. Und ich fand es dann, ich fand es
gut, dass man sich
das
auch denkt, sonst wird es keiner machen. Gell? Man denkt sich halt auch immer so, ja, nee, ist halt alle voll die Loser. Irgendwie, das wird voll easy bei uns. Genau.
Ja. Ja, die zweite, die hat einfach, also die schläft jetzt so langsam besser, aber die hat irgendwie einfach 1,5 Jahre halt nicht geschlafen und sie wollte 1,5 Jahre.
Nicht geschlafen?
Ja, so jede 1,5 bis 2 Stunden ist sie aufgewacht. Einfach. Schuss. Und sie wollte nur getragen werden und war einfach jetzt nicht so ein easygoing Baby und war dann erstmal auch nicht so ein easygoing Kleinkind. Und wir hatten halt ja auch noch ein anderes Kind. Also es war einfach super anstrengend. Und jetzt so langsam, gestern war ich das erste Mal auf dem Spielplatz und ich saß auf einer Bank. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich hingesetzt.
Alter, egal. Ich hatte letzte Woche auch meinen ersten Moment. Ich saß da einfach und die haben einfach ihr Ding gemacht.
Ja.
Und die Kleine konnte auch, du musst halt auch mal gucken. Also ich habe voll so eine Ranking-Spielplatzliste und ich habe so Chili-Spielplätze, die ich halt liebe, weil da können die alles selber machen. Und da kann auch die Kleine überall selber hochklettern und ihren Scheiß machen. Und die können da nicht geil raus, sie können nicht rauslaufen oder irgendwas. Und wenn du so einen Spielplatz gefunden hast, dann kannst du dich jetzt wirklich einfach mal hinsetzen und zuschauen.
Ja, oder mal, stell mal vor, man sitzt so beim Abendessen und das war neulich auch mal so. Wir saßen beim Abendessen und auf einmal sagt mein Mann, Nicola, wir essen das ganze Essen gerade ungestört und die haben da an der Couch zu zweit gespielt, ohne dass jemand 100-mal aufgestanden ist vom Tisch. Wir so, krass, okay. Jetzt irgendwann macht es Sinn mit dem kurzen Abstand. Davor war es nicht immer so.
Man wird irgendwie dann doch belohnt, irgendwie, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, also genau. Ich finde es jetzt auch, also es wird jetzt wirklich langsam besser, sie schläft auch besser und so weiter und ich kann das jetzt wirklich mehr und mehr genießen und ja, aber wie gesagt, ich fand die Anfangszeit, ich fand das einfach super hart, irgendwie beiden so gerecht zu werden. Und ich bin auch immer so, ja, so kritisch mit mir selber, ob man wirklich den Kindern dann alles gibt, was sie brauchen und das richtig macht und so. Und also, ja, bin schon gegen die eine oder andere Grenze so gestoßen.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich versuche dann immer, ich weiß auch nicht immer, ob das so der richtige Approach ist sozusagen, ich versuche immer so wahnsinnig viel zu lesen und das dann irgendwie so gut zu machen, wie ich das verstehe. Das wirft mich vielleicht auch manchmal so an die Grenzen, weil ich dann auch so, so einen hohen Anspruch habe. Vielleicht müsste man einfach manchmal so sagen, so ich mache das jetzt einfach mal aus dem Bauch raus und wir überleben das jetzt einfach, das ist jetzt anstrengend. Das kann nicht immer alles perfekt funktionieren. Und ich hatte irgendwie immer so wahnsinnige Panik, dass die ihre Bedürfnisse nicht perfekt beantwortet bekommen, weil sie halt so einen nahen Abstand haben. Und ich glaube, dadurch habe ich mir manchmal voll den Stress gemacht, weil ich dachte, kein Kind darf irgendwie so eine Sekunde weinen, weil dann nehme ich das Bedürfnis nicht wahr.
Ja, das ist so schlimm. Und deswegen habe ich ja auch wirklich, das ist ja, das wird jetzt besser, also so viel besser. Aber gerade so in dem ersten Jahr, ey, wenn irgendein Kind geweint hat, bei mir, es war, als wäre einfach Alarm. Es war ein fucking Feueralarm in meinem Kopf und ich musste sofort diesen Brand löschen. Und das innerhalb von Sekunden hatte da auch so einen Druck. Also ich konnte es gar nicht ertragen, dass da ein Kind jetzt irgendwie weint. Ich musste sofort eine Lösung finden. Und das setzt unheimlich unter Druck. Und dann war ich auch oft gegenüber meinem Mann super ungerecht, weil der viel entspannter war als ich. Oder auch entspannter ist und dann eher so kurz gesagt hat, ja gut, die weint halt jetzt mal kurz, mein Gott. Und für mich war das wirklich einfach fast unerträglich.
Ja. Und das habe ich auch, ich habe das irgendwie auch gefühlt so übermäßig. Also ich halte es irgendwie so gar nicht aus.
Und ich halte es nicht mal aus, wenn andere Kinder weinen und habe mich dabei ertappt. Wir sind jetzt in Urlaub geflogen und zwei Reihen vor uns saß eine Familie auch mit einem Kind. Ich glaube, das war so 2,5, so in die Richtung. Und der hat so krass geweint. So krass geweint. Und ich habe schon gemerkt, dass mich das krass triggert. Ich saß dann nach mir so, fuck, das Kind muss aufhören zu heulen. Aber nicht so, weil ich dachte, es nervt mich, sondern ich war so, ich will, dass dieses Kind, ich will irgendwie, dass es gut geht, ich will, dass es aufhört.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwann auch, bin ich dann aufgestanden, ich hatte so Lollis dabei, so Emoikal, Lollis ohne Zucker natürlich. weil ich mittlerweile halt einfach schon immer so ein paar Gadgets in der Tasche habe, wenn wir irgendwie reisen.
So, Notfall.
Und dann
bin
ich halt vor, mal, das ist, sag mal, wollt ihr ein Lolli von uns? Also, und die dann so, danke. Und das Kind hat halt sofort aufgehört zu heulen, weil sie einen Lolli hatte und war halt irgendwie abgelenkt. Und dann saß ich hinten und hatte so voll so dieses, jetzt geht's dem gut. Jetzt geht's dem Kind gut. Ja.
Ja.
Dann hatten wir natürlich kein Lolli mehr für den Rückflug, aber hey. Anderen Kind geholfen.
Ja, oh, ich meine, ich habe das auch so dolle. Also ich hätte das nie von mir gedacht, aber ich halte es halt auch irgendwie gar nicht aus. Und ich mache alles und wenn ich die ganze Nacht um Bett tiger und ein Kind trage, damit die eben nicht weinen. Und ja, ich glaube, deswegen war es auch so anstrengend, weil ich es irgendwie einfach ja auch nie ausgehalten habe und mich es immer so komplett fertig gemacht hat, wenn Kind nicht glücklich war. Und gerade die zweite, die war halt einfach kein Happy Baby. Also die hat wirklich ein bisschen gebraucht, um auf der Welt anzukommen. Und das... Ja, das hat mich, glaube ich, mehr an die Grenze getrieben als alles andere, dass man immer so denkt, ich will doch einfach, dass es ihr gut geht und dass alles super ist und ich tue alles dafür und trotzdem weint sie noch.
Diese Hilflosigkeit einfach, ne?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Und dann weinen die dann irgendwie, wenn die noch so klein sind, dann weinen die da irgendwie 2 Stunden am Stück abends. Und man denkt sich einfach nur so, ich verstehe es nicht.
Ja, und ich hatte irgendwie immer so an mich so den Anspruch, ich dachte so, ich bin Ärztin in der Kindermedizin, also quasi ich muss das doch jetzt lösen können. Also ich weiß gefühlt alles. Ich habe alles gelesen und es kann doch nicht sein, dass mein Kind dann weint. Ich muss es doch jetzt auf jeden Fall hinkriegen.
Blöde Frage, aber ich finde das immer so interessant. Hattest du dann beim zweiten auch eine Geburt, die sehr anstrengend war oder war das eigentlich okay alles?
Also ich hatte bei meinem ersten Kind, bei meinem Sohn, hatte ich eine ganz schreckliche Geburt, kurz Triggerwarnung für alle, die es nicht hören wollen, aber das war gar nicht schön und er hat es auch gerade so geschafft, also er war danach auf der Intensivstation und ich konnte nicht mit ihm bonden und also es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, es war fürchterlich.
Darf ich ganz kurz fragen, also was ist da passiert?
Der ist irgendwie, also hat eigentlich alles super geklappt, ich bin voll spät ins Krankenhaus. In einem Krankenhaus war ich bei 7 Zentimeter. Ich war so voll auf diesem, ich mache jetzt so eine selbstbestimmte Powergeburt und ich habe das 1000-mal gesehen und begleitet. Ich mache das jetzt besser als alle anderen Frauen, so ganz easy und ich schaffe das und ich bin voll hart im Nehmen. ja, und es war alles gut und alles war vollständig und dann ging nichts mehr weiter. Und also eigentlich weiß nach wie vor keiner, warum. Mhm, 5 Stunden ging eigentlich nichts und irgendwie ging es dem währenddessen nicht gut, aber der Arzt hat es leider auch nicht so gut kontrolliert. Also das hat man dann erst festgestellt, als er auf der Welt war, dass der voll gelitten hat darunter, dass es so lange gedauert hat.
Wie ist das eigentlich, wenn man selber als Ärztin gebärt?
Katastrophe. Also
rafft man denn die Geburt dann trotzdem noch diese ganzen Schritte und denkt die ganze Zeit eigentlich als Ärztin mit?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Oh fuck.
Also ich kann da natürlich nicht für alle sprechen, vielleicht können es auch manche anders, aber ich habe auch viele Ärztinnen, Freundinnen, die sich da auch, glaube ich, schwerer tun als jetzt die Schwangere, die weniger Ahnung hat. Aber ich habe das ja auch viel begleitet und der Kinderarzt, das wissen die Hörerinnen ja vielleicht auch, der kommt ja immer dann zur Geburt, wenn die Geburt nicht gut läuft. Also dann werde ich gerufen, wenn die irgendwie Sorge haben, oh, das Baby hat dann irgendwie eine Anpassungsstörung oder dem geht es dann nicht gut. Und deswegen war ich schon im Vornherein eigentlich nur bei so Katastrophengeburten dabei, weil sonst braucht man keinen Kinderarzt. Ja. Und deswegen war es schon für mich so in der Schwangerschaft super schwer, so diese Bilder aus dem Kopf zu schieben. Ich habe dann so voll versucht, so Entspannungsübungen zu lernen und mich auf meinen Körper zu vertrauen und die Bilder wegzuschieben und so weiter. Aber in der Sekunde, als es bei meinem Sohn nicht weiterging im Kreißsaal, war ich dann verloren, weil dann hat mein Kopf wieder angefangen, dann kamen die ganzen Bilder von nicht schönen Geburten und dann habe ich mich, glaube ich, auch total verkrampft und dann habe ich angefangen, die ganze Zeit aufs CTG zu gucken, das zu analysieren quasi. Also dann war ich halt, also genau das, was man nicht machen darf als Gebärende.
Nee, Frau, du kannst dich ja gar nicht mehr auf dich selber konzentrieren und irgendwie versuchen, irgendwie zu atmen, ruhig zu bleiben, sondern du bist ja eigentlich nur noch getrieben von irgendwelchen Werten, die du dann auch noch selber versuchst auszuwerten und in einer Panik und einem Stress. Das ist halt einfach mega scheiße.
Ja, und dann konnte ich nicht mehr loslassen, genau. Und dann ging das ewig nicht und dann wurde er mit der Sauglocke geholt und dann hat man eben bei der Geburt gesehen, dass er ultra im Stress war und es eigentlich gerade so noch geschafft hat. Also er hat ganz schlechten pH-Wert gehabt, also einfach Sauerstoffmangel. Und da ging sofort auf die Intensivstation. Und also Evelyn, es war fürchterlich. Ich bin dann zurück auf die Wöchnerinstation. Ich meine, man stellt sich die ganze Schwangerschaft so vor. Und dann komme ich auf die Wöchnerinstation mit meinem Baby und ich lerne ihn endlich kennen und so. Und der war einfach weg. Und ich wusste ja dann auch, und das war irgendwie noch mal schlimmer, was das alles bedeuten kann. Also ich konnte ja gar nicht so sagen, ja, das machen die Ärzte schon, das kriegen die hin, sondern ich wusste so seinen Wert und dachte so, okay, was bedeutet das jetzt? Und also war dann auch wieder nur in meinem Kopf und also lange Geschichte, wir haben das dann alles bis auf so ein kleines Trauma ganz gut überstanden und der ist auch ein total gesundes Kind, aber aus diesem Grund habe ich mich dann bei meiner Tochter gegen eine natürliche Geburt entschieden.
Verstehe ich total.
Ja, ich habe einen Kaiserschnitt gemacht. Für mich war das wunderbar, weil ich einfach wusste, wenn ich das nochmal mache, ich werde es nicht schaffen, weil ich werde so in meinem Kopf gefangen sein, dass es kann nicht gut gehen.
Aber weißt du, Nicola, da denke ich mir echt wieder so, ey, das ist so wichtig, dass eine Frau das selber entscheiden darf.
Ja.
Und ich finde, wenn du mit schon so ein Feeling reingehst, zu sagen, ich weiß, ich packe das nicht nochmal, dann finde ich das einfach nur geil, da sich selber für sich einzustehen und zu sagen, ich möchte eine Bauchgeburt. Punkt.
Ja.
Also, und du würdest jetzt im Nachhinein auch sagen, war die beste Entscheidung, oder? Für dich und für das
Voll.
Kind.
Voll. Ja. Und ich finde, darüber muss man echt mal mehr reden. Es war total schön. Mir ging es übrigens auch, natürlich ging es mir nach der natürlichen Geburt mit dieser VE, mit dieser Sauglocke und wie sie ihn geholt haben, auch körperlich nicht gut. Mir ging es nach dem Kaiserschnitt gut. Vergleichsweise viel besser. Und ich habe aber im Vornherein echt auch ein bisschen Gegenwind bekommen, auch von Hebammenseite und so weiter. Und finde das einfach so eine individuelle Entscheidung. Und denke mir immer, jeder, der die erste Geburt erlebt hätte, der könnte das ja wahrscheinlich nachvollziehen. Und deswegen ist es so individuell und finde es irgendwie immer noch so schade, dass manche Frauen so verurteilt werden. Also für mich war das wunderbar so.
Ja. Im Bekanntenkreis, wo wirklich Frauen sagen, ey, es kotzt mich so an, ich weiß einfach, was ich brauche, ich weiß, was ich will und werde dann entweder von meiner Ärztin oder von meiner Hebamme halt einfach gejudged irgendwie, so unterschwellig. Dass man dann immer wieder raushört, so ganz ehrlich, ich finde es nicht cool, wie du dich gerade entscheidest, ne? Und das finde ich echt scheiße.
Ja, ja.
Dass man dann den Frauen eigentlich das zutraut und vertraut zu sagen, hey, und vor allem, was ich finde, noch mal viel krasser ist, du hattest ja schon eine natürliche Geburt, die einfach nicht cool war für dich und für das Kind auch nicht. Und dann immer sich noch so rechtfertigen zu müssen, finde ich echt krass. Also
ja, da muss einfach noch wahnsinnig viel passieren. Deswegen, finde ich, muss man es auch erzählen. Und ich kenne auch andere Ärztinnen und das finde ich genauso legitim. Oder auch Frauen, die keine Ärztin sind, ist doch völlig egal, die einfach sagen, ich glaube, ich kann das nicht, ich kann mich da nicht entspannen. Ich habe da wahnsinnige Angst davor. Für mich ist ein anderer Weg der richtige. Ja, und? Alles gut.
Voll, völlig legitim, oder?
Ja,
völlig legitim. Also cool, dass du das jetzt auch nochmal so erzählst, weil das hoffentlich Leuten da draußen Mut macht zu sagen, hey, ich stehe für mich ein, ich möchte das genau so und dann mache ich das auch so. Ende aus Gelände.
Genau. Hey, ich stelle mir krass vor. Und überall. Ja. Ja.
Ja, oh Gott, ich denke mir dann irgendwie so, wenn ich jetzt selber Ärztin wäre und einfach über alles Bescheid wüsste.
Ja. Fluch und Segen.
Weiß ich auch mal, Fluch und Segen, ne?
Ja. Also jetzt mit den Kindern ist es bei manchen Situationen, finde ich, ist es super hilfreich, weil ich, wenn ein Kind fiebert, ich kann das gut einschätzen. Ich sehe jeden Tag so viele fiebernde Kinder. Ich weiß genau so, okay, jetzt geht mein Alarmsystem los und jetzt nicht. Also ich bin sehr lange, glaube ich, ziemlich entspannt. Ich kann super viel zu Hause machen.
Ich glaube, das interessiert viele, ja.
Ja.
Weil ich meine, so Fieber ist ja wirklich so mit Kita-Kindern Daily Business, sage ich jetzt.
Ja. Ja, wirklich.
Wann muss man zum Kinderarzt?
Ja, also in den ersten 6 Monaten immer. Ganz einfach. Ja. Also ganz viele Gründe. Erstens, du kennst dein Kind noch gar nicht gut. Du kannst noch nicht so gut einschätzen, hey, diesmal ist die oder der bei Fieber irgendwie ganz anders als sonst. Irgendwie gefällt er mir nicht. Also du kannst nicht gut einschätzen. Und auch schon über 38 ist in dem Alter einfach, es kann immer eine bakterielle Infektion sein. Die haben viel höheres Risiko, dass sich das schnell ausbreitet. Das kann man als Mama oder Papa nicht beurteilen. Also in den ersten 6 Lebensmonaten, sogar vielleicht in den ersten 12, einfach zum Kinderarzt gehen. Da muss man es gar nicht groß in Frage stellen. Da ist man nie einmal zu viel da. Also da würde ich einfach immer gehen und das mit beurteilen lassen. Dann danach, immer dann, wenn noch ein komisches Symptom quasi dabei ist, eigentlich muss man nur auf den natürlichen Menschenverstand hören, aber ich kann auch voll verstehen, dass das einem schwerfällt, weil man einfach sofort in so einen Panikmodus kommt. Also wenn das Kind schwer erweckbar ist, natürlich, wenn das Kind einen komischen Ausschlag hat, wenn das Kind komisch atmet, wenn das Kind Schmerzen angibt.
Nicht mehr isst, nicht mehr trinkt.
Nicht mehr isst, nicht mehr trinkt, genau. Oder es reicht doch eigentlich schon, als Mama oder Papa zu sagen, der gefällt mir nicht. Also irgendwas gefällt mir nicht, ich habe ein komisches Gefühl. Und also meine Erfahrung aus der Medizin ist, wenn die Eltern ein komisches Gefühl haben oder sagen, gefällt mir nicht, dann haben die meistens recht. Also die haben einfach, okay, die kennen ihr Kind am besten. Und dann geht man auch zum Kinderarzt und man geht auch zum Kinderarzt, wenn das Kind länger fiebert. Also ein Kind hat 4-5 Tage hohes Fieber, geht man auch zum Kinderarzt. Oder es hat hohes Fieber und hat sonst gar nichts. Also ich weiß nicht, der hat keine Rotznase, der hustet nicht. Der hat einfach hohes Fieber und ich weiß gar nicht, woher es kommt. Dann könnte es auch ein Harnwegsinfekt sein oder so. Das muss dann auch wieder ein Kinderarzt.
Würde man das nicht merken bei einem Kind, wenn das einen Harnwegsinfekt hätte?
Also so in den ersten Lebensjahren sagen die eigentlich nicht viel. Also irgendwann so mit 3, 4 sagen die dann auch mal, boah, das Pipi tut weh oder so. Aber am Anfang haben die jetzt nicht so dieses klassische Brennen beim Wasserlassen, sondern die haben dann einfach Fieber und sagen nichts.
Was ist eigentlich 3-Tages-Fieber?
Ja, 3-Tages-Fieber ist eine Krankheit, die uns tatsächlich als Kinder erst so viel beschäftigt, weil die Kinder...
Ja, was ist das? Ich meine, die hat 3-Tages-Fieber. Okay, cool, was ist das eigentlich?
Also,
ich glaube übrigens, by the way, wir haben auch gerade 3-Tages-Fieber, was ich jetzt als, Gott sei Dank, 2-Tages-Fieber entpuppe.
Ja, ja. Also es ist eigentlich ein stinknormaler Virus. Und warum reden alle drüber? Der macht 3 Tage Fieber. Und in der Regel ist das Fieber super hoch, um die 40 Grad. Und die Kinder sind richtig krank. Und dann ist das Fieber vorbei und an dem Tag, wo das Fieber abfällt, meistens nach 3, manchmal nach 2 Tagen, kommt so ein kleinfleckiger Ausschlag. Und der Grund, warum man da viel drüber redet, ist, weil die Kinder in diesen 3 Tagen, die wirken einfach total krank. Und die Kinderärzte tigern so ein bisschen um die Kinder rum und denken, boah, steckt da nicht doch was Bakterielles dahinter, jetzt machen wir doch nochmal einen Entzündungswert oder einen Urin, dass wir ja nichts übersehen. Und dann kommt der Ausschlag und alle sagen, ah, 3-Tages-Fieber, okay, eigentlich harmlos. Hat man einmal, dann ist es abgehakt, dann hat man es nie wieder. Und das ist eigentlich was, was meistens so in den ersten 1,5 Jahren auftritt und dann ist es durch. Also wenn die Kinder älter sind.
Okay, weil ich wundere mich jetzt gerade, weil ich glaube, jetzt meine große Tochter hat jetzt auch, aber 3-Tages-Fieber.
Also was die halt auch oft haben, ist halt ein Virus, der so ähnlich wirkt. Also die haben halt dann Fieber und dann weiß man nicht genau, was ist. Und wenn dann kein Ausschlag kommt, dann weißt du, war kein 3-Tages-Fieber. Und dann gibt es wieder Viren, die machen halt so einen Virusausschlag, aber nicht diesen typischen 3-Tages-Fieber-Ausschlag. Aber im Prinzip, also 3-Tages-Fieber ist auch harmlos, auch wenn die Kinder krank wirken.
Findest du, man muss immer Fieber messen?
Nein.
Nee, ne? Weil ich bin jetzt mittlerweile halt irgendwie auch so eine... Ich bin im Mom-Business angekommen, ich bin so paranoid wie beim ersten Kind. Und ich habe jetzt zum Beispiel den 3-Tages-Fieber, ich habe halt gespürt, die ist warm.
Ja.
Aber die war tagsüber auch echt gut drauf so.
Ja.
Halt ein bisschen müde, aber hat gegessen und getrunken und war immer noch witzig. Und in der Nacht habe ich halt einfach Ibo gegeben, weil ich gemerkt habe, so irgendwie, die fühlt sich gar nicht. Wenn die dann auch so, wenn du so merkst, der Körper ist irgendwie, tut weh. Aber ich habe exakt jetzt nicht Fieber gemessen, das ist schon okay, wenn die jetzt nicht so völlig lethargisch irgendwie...
Ja, also ich kenne Eltern, die messen wirklich komplett das erste Lebensjahr jeden Abend Fieber rektal. Und da sage ich immer, warum? Aber weil die, also es hat einfach keinen Sinn. Aber die haben vielleicht auch noch nicht erlebt, dass man es eigentlich ja sofort...
Ich möchte euch nicht auslachen für alle, die jeden Tag messen, aber ich stelle es mir auch irgendwie einfach voll blöd vor.
Ja.
Voll nervig, auch fürs Kind.
Ja, voll.
Was denn Fieber messen?
Ist auch irgendwann fürs Kind voll blöd und... Also wenn, du kennst es ja jetzt auch, wenn deine Kinder fiebern, also wenn du es einmal erlebt hast, man kriegt's mit. Die haben glasige Augen, die haben rote Backen, die sind heiß, du merkst es auch, du spürst es und dann misst du halt Fieber. Oder wenn du sagst, boah, irgendwie ist die halt komisch drauf, die ist super anhänglich, knatig, dann misst du halt Fieber. Aber sonst nicht. Fertig.
Wie ist es für dich eigentlich als Ärztin, weil man bringt ja schon immer mal wieder so Kinder zu sein, also seine Kinder zur Kita und hört dann so Kinder so krass husten oder sieht auch so, wenn die Kinder dann schon irgendwie so da stehen, denen hängt halt der grüne Rotz aus der Nase raus und man denkt sich einfach nur so, wollt ihr mich eigentlich verarschen, dass ihr euer Kind so in die Kita schickt?
Ja, es macht mich fertig. Ja. Aber ich glaube,
du hast ja dann nochmal einen ganz anderen Blick, glaube ich, drauf als.
Ja, weil du siehst genau, boah, der hat gerade das und das. Scheiße, ist voll ansteckend. Oh Gott.
Alter.
Also, ich glaube, es finden alle Eltern irgendwie scheiße. Also, bitte, liebe Eltern, bringt eure Kinder nicht krank in die Kita.
Ich finde es auch wirklich, ich muss echt sagen, ich finde es mega asozial. Ja. Das ist so ungerecht.
Ja.
Da so egoistisch zu sein. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht mal nur für. Also, ich finde, denkt auch mal ans Kind, das ist für eure Kinder Stress.
Ja.
Das ist scheiße.
Ja, und dieser Winter mit diesem Ping-Pong und ich habe so, also die Eltern erzählen es ja dann natürlich auch in der Praxis, ach, dann haben wir es heute Morgen doch nochmal versucht mit der Kita und ich denke mir,
versucht, das ist gemein, der steckt dann alle an, das ist so mies einfach.
Genau, am Anfang von den Infektionen sind die ja dann auch meistens am ansteckendsten, also dann bitte lasst sie einfach zu Hause. Ja.
Und ich meine, wir wissen alles, ist scheiße, man muss Sachen absagen, man kann nicht arbeiten.
Ja. Ja.
Aber weißt du, das Ding ist halt, ich denke mir immer so, wenn du dein Kind halt trotzdem hinschickst, dann blüht es den allen halt einfach auch.
Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie euer Winter war, aber bei unserem, also es war einfach eins nach dem anderen.
Ich muss sagen, ich möchte jetzt eigentlich, der Winter ist jetzt vorbei, deswegen traue ich es mich jetzt endlich zu sagen. Es war nicht so schlimm.
Gut. Da hattet ihr Glück, weil der Winter war heftig. Ja.
Aber ich bin auch tendenziell ein Mensch, der dazu neigt, alles sehr positiv zu sehen. Und das ist auch ganz oft so, dass ich dann sage, es war gar nicht so schlimm oder so. Mein Mann schaut mich dann einfach an und sagt so, Evelyn, das war voll scheiße. Also ich neige einfach auch schnell dazu, Sachen zu verdrängen, die scheiße waren. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber so scheiße war der Winter nicht wie bei vielen anderen. Ich habe es ja mitbekommen. Also der war jetzt auch nicht die geilste Zeit, ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir waren die ganze Zeit krank.
Okay.
Gott sei Dank.
Ja, gut. Sie werden ja auch größer und dann wird es ja auch weniger. Also es wird, tendenziell wird es alles besser, auch mit diesen ganzen Krankheiten und Wintern und so. Das wird alles besser.
Wir hatten auch voll Glück, weil wir waren im Urlaub und genau da, ich habe das geliebt, ich lag dann immer am Strand und habe den Kita-Chat durchgelesen und dachte mir immer so, holy shit, oh Gott. Ich bin froh, dass ich gar nicht da bin. Ey, und bei uns ging die Hand- und Fußseuche rum, aber wirklich auf einem Level.
Ja.
Ey, boah, also es hat alle erwischt, sogar die Erzieherinnen.
Ja, das können auch Erwachsene bekommen. Mhm.
Mein Mann hat das ja auch mal.
Das tut auch echt weh. Also wenn man es mal als Erwachsene hat, dann checkt man, glaube ich, noch mal mehr, was die Kinder da eigentlich durchmachen oder wie hart das auch für die Kinder ist. Weil es tut einfach richtig weh und dann ist der ganze Mund offen. Die können nicht trinken,
nicht essen. Hast du einen Tipp bei Hand und Fuß, immer da, also außer Ibuprofen natürlich, aber gibt es da noch irgendwas, was den Kindern hilft?
Also Es gibt so lokale Maßnahmen, die eigentlich alle nicht so viel helfen. Natürlich können die was Kühles zu essen haben, wenn die das angenehmer finden. Viele essen gar nicht. Und ich muss echt sagen, das Beste, was man machen kann, ist wirklich Ibuprofen in der richtigen Dosierung, im richtigen Abstand geben. Also erfahrungsgemäß haben Eltern immer super Schiss, ihren Kindern mal ein Schmerzmedikament zu geben. Wobei man ja selber, wenn man einmal Kopfweh hat, ziemlich schnell sagt, ach, irgendwie bin ich heute nicht gut drauf, nehme jetzt meine Ibu. Ja, erst mal eine Ibu und los geht's. Und bei den Kindern ist irgendwie umgekehrt. Heute wollte ich mir mal 600
Milligramm Scheiß drauf.
Ja. Ja, und irgendwie mit den Kindern denkt man immer so, boah, den bloß nichts quasi Chemisches. Ich finde aber immer dann, ist ein Riesenkapitel in meinem Buch, weil mich das so krass auch beschäftigt, immer dann, wenn die Kinder Schmerzen haben, die sollten...
Jetzt ganz ehrlich, ich habe in deinem Buch so ein bisschen bei Amazon reingelunzt und dachte mir, und das denke ich mir sehr selten bei Büchern, dachte mir so, okay, das muss ich lesen.
Ja, zum Beispiel bei Schmerzen. Ich habe ein Kapitel darüber, weil meine Erfahrung ist, die kommen wirklich, die Eltern, also zum Beispiel in die Notaufnahme, die kommen und sagen, also der hat jetzt irgendwie seit 40 Stunden krasse Ohrenschmerzen, aber wir wollten nichts geben, weil wir dachten, wir verfälschen dann ihr Untersuchungsergebnis. Und dann denke ich halt, boah, hattest du schon mal Ohrenschmerzen? Weißt du, wie scheiße Ohrenschmerzen sind? Das tut so weh. Bitte gebt eurem Kind ein Schmerzmedikament, wenn es Schmerzen hat. Bei Fieber müsst ihr nicht zwangsläufig was geben, wenn das Kind gut drauf ist. Aber wenn das Kind Schmerzen hat, gebt ihm auch die richtige Dosierung, nicht die halbe, sondern gebt ihm was. Und wenn das dann nicht wirkt und gar nicht hilft, dann geht bitte zum Arzt. Dann habt ihr auch eine Information, dann könnt ihr zum Arzt sagen, boah, ich habe ihm die richtige Dosierung Ibo gegeben und es hat gar nichts gebracht. Und dann denke ich, oha. Ja. Aber bitte lasst sie nicht leiden, weil also das ist wirklich hart.
Ich verstehe das natürlich schon so. Ich finde das auch so krass, wie das switcht. So beim ersten Kind, also man ist einfach...
Ja.
Ne, alles ist Gift, außer die Muttermilch, so
ja,
gefühlt.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Denkt man sich so.
Ja.
Aber man wird entspannter, ja, Gott sei Dank. Und also ich versuche zum Beispiel auch immer bei Fieber, wenn die sonst jetzt keine Symptome hat, sondern einfach nur Fieber und der geht's gut, versuche ich tagsüber auch einfach die fiebern zu lassen, ja, so ein bisschen.
Ja.
Aber nachts muss ich auch echt sagen, aber ja, man merkt ja auch, wenn ein Kind dann einfach auch gar nicht in Schlaf findet, weil es ja einfach so sich ja so grauslich fühlt und also ja.
Ja, genau, bei Fieber, genau richtig, Evelyn. Ich sag immer so, Fieber könnt ihr lassen, aber Schmerzen behandeln. Und natürlich, wenn ein Kind dann ab 39, fühlen die meisten sich scheiße, ne? Dann haben die Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, wenn ein Kind... Dann
man
auf
weiß
der Couch
es selber, das fühlt sich so scheiße, ja, an, diese Gliederschmerzen. Ja. Ich habe das auch mal so extrem als Erwachsene. Horror.
Horror.
Also und ich finde, Schlaf ist ja dann auch wichtig für ein, ja, Kind, um sich auch zu erholen. Also ja, deswegen finde ich da auch, wenn man... Und was hat man irgendwie, irgendeine Krankenschwester, glaube ich, hat das mal zu mir gesagt. Wir waren ja damals mit unserer kleinen Tochter auch im Krankenhaus, weil die diesen... Was hatte die da? Wie heißt das nochmal?
Die hatte RSV, oder?
RSV hatte die, genau.
Ja, siehst du, wie gut ich deine Folgen höre.
Hey, so RSV. Und ich habe schon wieder vergessen. Also da merkst du wieder, mein Gehirn ist leider auch nicht mehr das, was mal war. Und da meinte die Krankenschwester auch ziemlich, meinte dann so, jetzt nimmt die schon seit 4 Tagen Ibuprofen. Und da meinte die so, ganz ehrlich, Evelyn, sei mal nicht böse, gell, aber es gibt Kinder, ich meine natürlich, ja, scheiße, die müssen es ihr Leben lang jeden Tag,
ja,
nehmen, weil die,
genau,
irgendwelche Erkrankungen haben.
Ja.
Und
wenn die das mal dann ein paar Tage nehmen, wenn
ja,
die krank sind.
Ja, es ist scheißegal.
Ja.
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 Und ich habe zum Beispiel, ich weiß jetzt, also das ist jetzt mein eigenes Ding, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst als Ärztin. Zum Beispiel, wenn die so verrotzt sind.
Ja.
Ich gebe zum Beispiel immer sofort abschwellendes Nasenspray, weil ich das Gefühl habe, das geht viel schneller weg, wenn ich sofort agiere und nicht warte, bis es einfach alles so zu ist, dass sie überhaupt nicht mehr können. Ist es einfach nur jetzt Glück gehabt bei meiner Seite,
ja,
oder ist es gut?
Tolerieren Sie es denn? Also lassen Sie es zu, dass du es Ihnen gibst?
Ja, voll.
Ja, okay. Dann hast du Glück, weil viele Kinder lassen es ja in dem Alter auch gar nicht zu. Und deswegen würde ich immer sagen, es kommt drauf an. Also wenn du ein Kind hast, was sich komplett reinschreit, weil du ihm abschwellendes Nasenspray gibst, dann ist womöglich es besser, es nicht zu geben, weil das Kind so doll schreit, dass dann wieder alles zuschwillt und so weiter. Ja, aber
ja,
wenn du jetzt sowas hast... Dann macht natürlich das Abschwellen Nasenspray und kurz der Vollständigkeit halber, Achtung, immer im ersten Lebensjahr, immer Rücksprache mit dem Kinderarzt, so, ich rede weiter. Dann,
ja,
macht das quasi die Tore auf und der ganze Schnodder kann raus und vor allem zum Schlafen gehen kann das super gut wirken. Es gibt aber auch eine Studie, die zeigt, reine Kochsalztropfen wirken fast genauso gut wie abschwellendes Nasenspray. Also die Eltern, die
okay,
sagen, ich will
jetzt,
keinen
kann
Wirkstoff
ich jetzt nicht bestätigen, aber...
Ja. Ja, das ist immer das, was halt bei deinem Kind funktioniert und das andere ist halt das, was siehst du so in den Studien. Aber genau, und dann ist die Nase auf und generell zu dem Thema ist es total wichtig, dass man auf eine gute Nasenatmung achtet bei den Kindern, weil wenn die durch den Mund schnaufen, gehen da halt die ganzen Viren direkt rein, ohne den Filter der Nase. Deswegen ist das schon wichtig.
Okay. Bist du da mit deinen Kindern schon auch mit Schmerzmitteln und Medikamenten schon, dass du sagst, okay, was sein muss, muss eben sein. Und da probiere ich jetzt auch nicht irgendeine Scheiße aus, sondern das wird da gegeben.
Genau, ich mache wahrscheinlich ganz lange nichts und bin voll entspannt, weil ich immer finde, das ist alles normal. Ich vertraue auch viel auf die Selbstheilungskräfte vom Körper, weil das meiste klappt auch einfach quasi fast von alleine. Aber wenn ein Kind Schmerzen hat, dann gebe ich dem auf jeden Fall was. Also das mache ich total gern und großzügig.
Bist du so eine Mama, die immer so Desinfektionsmittel so in der Tasche hat, falls ein Kind stürzt oder so?
Oh Gott, jetzt hast du mich ertappt. Also ich habe tatsächlich so ein kleines Kit und ich habe zum Beispiel habe ich immer Kochsalz dabei. Das meiste kann man auch einfach spülen. Man muss nicht immer desinfizieren, das brennt auch. Du kannst das meiste spülen. Ich habe sowas dabei, aber ich denke mir auch immer, ich habe so ein bisschen so eine Verantwortung, was, wenn am Spielplatz irgendwas ist mit einem anderen Kind und dann sagt jemand, da hockt doch die Kinderärztin, warum hilft die denn nicht? Also irgendwie
chillt da so weiter. Ja, passt schon.
Guckt so ganz intensiv auf ihr Handy.
Mit dem Feierabend, ihr Penner.
Ja, und man ist natürlich auch gebrandmarkt, was halt alles dauernd passieren kann. Ich habe auch immer eine Zeckenzange dabei im Sommer und so. Also ich bin schon equipped.
Fuck, Zecken, Alter. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht.
Scheiße. Hattet ihr noch keine?
Oh, ich möchte jetzt, dazu sage ich nichts.
Okay.
Weil immer, wenn man sagt nein, dann haben die das. Hast du auch das Gefühl, dass das so ist?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so ist. Es wäre auf jeden Fall.
Immer wenn ich sage, wir sind gerade alle voll gesund, nächster Tag irgendwer Fieber oder Kotz. Ja. Cool.
Zumindest wäre es jetzt eine Zeit für alle Eltern, einfach so in die Abendroutine integrieren, einmal wirklich in die Kopfhaut gucken, zwischen den Zähnen gucken, dass da nichts ist. Also jetzt. Ich bin ja hier in München, hier ist ja Hochrisikogebiet und wir haben echt viele Zecken und die Eltern...
Wie macht man denn Zecken raus, wenn ein Kind einen Zecken hat?
Ja, würde ich mega gerne was dazu sagen. Bitte macht sie selber raus und wartet nicht bis zum nächsten Tag beim Kinderarzt. Also das Problem ist nicht, dass die Zecke da ist und du sie vielleicht falsch rausmachst, sondern dass du sie nicht rausmachst. Also traut euch, macht die Zecke raus, weil je länger die da dranhängt, desto eher überträgt die Krankheiten. In der Notaufnahme kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn du mit deinem Kind mit einer Zecke kommst, wartest du 3 Stunden, weil es ist kein Notfall. Mhm. Also mach sie selber raus, trau dich.
In der Apotheke einfach eine Zeckenzange kaufen?
Ja, genau. Also du kannst auch notfalls, wenn du gar nichts dabei hast, mit den Fingernägeln versuchen. Und wenn da das Köpfchen drin stecken bleibt, ist es auch kein Stress. Das macht der Körper selber raus. Traut euch einfach, zieht sie ganz langsam raus. Also ihr müsst nicht krass drehen, ihr braucht keinen krassen Hack oder so. Ihr nehmt es mit der Zeckenzange.
Gar nicht drehen oder so. Ja.
Nee. Auch kein Öl, keine Spucke. Bitte diese ganzen komischen Hacks, die sorgen nur dafür, dass die Zecke sich quasi übergibt und Erreger überträgt.
Zecken sind so eine Atzen.
Ja, wirklich.
Da frage ich mich mal so, was haben die auf meiner schönen Erde verloren?
Ja. Gefährlichste Tier Deutschlands ist die scheiß Zecke. Wirklich. So. Wirklich. Und deswegen macht es einfach raus. Also langsam nach oben ziehen und dieser Stech, also das ist ja eigentlich ein Stechapparat, der gibt danach, wenn man sich
einfach... Wenn ich mir dieses Tier vorstelle, muss ich kotzen. Ich finde es so gross einfach. Mit ihren kleinen Scheiß-Gesichtern.
Ja. Aber die Zeit wird kommen, Evelyn. Ich sag's dir, auch in Berlin.
Nee, hör auf. Ich hab gar
und dann denkst du an mich und dann denkst du, ich schaff das, ich kann das rausmachen. Also,
du kannst mir danach bitte deine Nummer geben, wenn ich dich anrufe hektisch und dann wirst du mir mit FaceTime beistehen müssen, wenn ich mir die Scheißzecken irgendwo rausziehen muss. Ey, gar kein
Problem. Ja. Traut euch, wirklich traut euch, weil je länger das dran ist, desto blöder ist es. Also schafft's und danach, aber wenn sie raus ist, und dann bitte einmal, wenn ihr eine findet, nochmal gucken, die kommen gerne in mehreren. Also bitte dann einmal das Kind absuchen, findet ihr noch irgendwo was und und danach kann man sich einen Wein aufmachen und sagen, ja, cool, ich hab's geschafft.
Also Entschuldigung, es ist halt hier auch ein bisschen eine Fragenrunde heute, aber wenn man schon mal einfach eine Ärztin hier hat, ist das natürlich einfach auch sau spannend. Solche Sachen stehen auch alle in deinem Buch, oder?
Steht alles in meinem Buch. Ich versuche ja die Eltern quasi denen ein bisschen Wissen an die Hand zu geben, pragmatisch, dass die so selber irgendwie in ihre Kraft kommen und nicht so krass verunsichert sind. Das ist so meine Erfahrung, dass die Eltern einfach immer so krass Angst kriegen, wenn ein Kind krank wird.
Ja, aber man liebt halt seine Kinder und denkt sich halt so, scheiße. Ja. Ich ist letztes Mal auch so bescheuert. Meine Tochter, meine Große, die hatte so einen kleinen Schiefling im Fuß.
Ja.
Unten.
Ja.
So ganz klein.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch so, müssen wir jetzt zum Arzt? Und dann, sie wollte einfach gar nicht, dass ich das mache.
Ja.
Oder kann man das drinnen lassen und warten, bis es selber irgendwie raus? Macht man zum Beispiel bei sowas?
Ja, also wenn es rausguckt, kann man es einfach mit der Pinzette rausziehen. Meistens gucken die aber nicht raus. Die sind ja immer so unterm Hautniveau. Es gibt so einen Hack, der tut nicht so weh. Man nimmt einfach eine Spritze, schneidet das vordere Teil der Spritze ab und zieht die so nach oben und erzeugt dann so ein Vakuum. So
also,
geht's.
Dass die Spritze komplett offen ist quasi?
Ja, genau. Und dass die einfach die Haut wie so ein Vakuum dann so reinzieht und manchmal geht er dann auch raus. Das tut den Kindern gar nicht weh. Mhm. Aber auch manche tolerieren das nicht. Also wir hatten das jetzt auch gerade. Und ich finde, man kann auch gut zuwarten und es beobachten. Wenn das irgendwie eitrig wird, sofort zum Kinderarzt. Natürlich jeden Tag immer angucken. Aber die meisten macht der Körper ganz alleine.
Die hat jetzt so einen kleinen dunklen Punkt da unten.
Ja, das würde ich jetzt einfach beobachten. Und das macht der Körper meistens von ganz alleine. Kapselt ab.
Außer das ist jetzt so ein Riesending wahrscheinlich. Ja, ne? Aber
gesunder Menschenverstand. Wenn es eklig aussieht, geht zum Kinderarzt. Aber in der Regel produziert der Körper die Fremdkörper raus, genauso wie den Zeckenkopf und so weiter. Und da finde ich, kann man zuwarten. Früher, als ich keine Kinder hatte, hätte ich eine andere Antwort gegeben. Hätte ich gesagt, nee, du gehst zum Kinderarzt und lässt es rausmachen. Jetzt habe ich selber welche und weiß, wie scheiße das für die ist und wie Angst die haben, gerade in einem Kleinkindalter. Und wenn es der Körper einfach...
Ja, und auch für mich ist, ich möchte halt einfach gar... Also wenn ich schon beim Kinderarzt anrufe, dann lachen die schon immer am Telefon. Und sagen so, ja, weil die halt wissen, wie ich da wieder da drin rumeier. Ich bin wie so, keine Ahnung, wie so ein Roboter, der dann so versucht, nichts anzufangen, zu atmen. Geh dann auch schon immer rein und mach selbstständig das Fenster auf und so. Die wissen dann auch, okay, the freak is coming again. Die lachen dann schon immer am Telefon. Letztes Mal meinte sie, ich habe gerade eine Baustelle, kann ich draußen warten. Das spielt mir bestimmt sehr gut.
Aber woher kommt das? Wieso hast du so dolle Angst vor Krankheiten?
Boah, ey, das wüsste ich irgendwie, verstehe ich das selber auch nicht so wirklich. Ja. Ich glaube, ich habe da in der Therapie auch schon mal drüber gesprochen, mit meiner Therapeutin, weil ich halt irgendwie auch meinte, so, ey, woher kommt das, dass ich mir das so einscheiß? Und die konnte mir das irgendwie für sich so ganz gut beantworten. Sie meinte halt so, was ist denn, wenn ihr krank seid? Und dann meinte ich so, dann muss ich meistens eigentlich alles absagen. Ich muss, also mein Leben ist dann sehr noch anstrengender, als es hier schon ist.
Ja.
Und ich versuche halt einfach, das irgendwie zu vermeiden. Und ich bin auch echt schon viel besser geworden, weil ich jetzt einfach auch durch die Kinder gecheckt habe.
Ja.
Du kommst diesen Keim einfach nicht aus.
Ja.
Also du kannst es eigentlich nicht verhindern.
Ja.
Das ist, es macht keinen Sinn, sich zu stressen und zu denken, man entkommt dieser Scheiße. Du entkommst dem nicht.
Ja, es gehört zu einer ganz normalen Kindheit dazu. Das Immunsystem muss sich aufbauen. Also es gehört einfach dazu. Ja,
und
es ist normal.
Das hilft mir ungemein zu begreifen und das begreife ich immer mehr und deswegen fällt es mir auch immer leichter. Es gehört dazu und ich werde der Sache nicht auskommen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, und das war ein großes Learning für mich, als ich meine große Tochter aus der Kita zu Hause gelassen habe, 1,5 Monate, weil mein zweites Kind auf die Welt kam.
Ja.
Und ich mir dachte so, ich möchte einfach wirklich nicht, dass sie sich mit irgendeiner Scheiße jetzt ansteckt, wenn das Baby kommt. Und dann hat sie sich am Spielplatz mit Hand und Fuß angesteckt.
Ja, siehst du. Du kannst es nicht verhindern. Ja.
Will mich das Universum gerade verarschen? Ich quäle mich 1,5 Monate mit dem Kind in dem letzten Trimester ab, konnte eh nicht mal laufen und nix. Und dann holt sie sich am Spielplatz Hand und Fuß. Okay, cool, danke für nix. Also du kannst es nicht verhindern.
Ja, genau.
Das würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben, oder?
Ja, du kannst es nicht verhindern. Und ich weiß wirklich mittlerweile, also das, was ich früher immer nur erzählt habe, ich spüre es am eigenen Körper. Ich weiß, wie anstrengend das ist, aber gleichzeitig ist es normal. Das Immunsystem der Kinder ist völlig blande, das kennt das alles nicht und es muss alles kennenlernen. Ich glaube, wir haben allein 200 Erkältungsviren. Also das muss man sich mal vorstellen.
Es gibt ja wie viele Hartmund-Fuß-Erreger gibt es? Über 5, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja.
Es ist normal, dass ein Kind 1 bis 2 Mal im Monat krank ist. Es ist normal.
Ach krass, das habe ich noch nie gehört.
Also was wir da im Winter durchmachen, ist einfach völlig normal. Und wann muss man denken, oh, stimmt da irgendwas nicht mit dem Immunsystem, wenn das Kind super weirde Sachen hat, Abszesse hat, komische Erreger hat, schwerwiegende Verläufe, ständig mit Antibiotikum IV im Krankenhaus hängt, dann lasst ihr das Immunsystem checken. Bei allen anderen Kindern gibt es auch ein Kapitel im Buch, da geht es auch darum, es ist einfach normal, das Immunsystem muss das alles lernen.
Es
und
tut
eigentlich
einfach so gut, das einfach zu hören, obwohl man eigentlich weiß, dass es normal ist, aber jetzt einfach nochmal so von der Ärztin das zu hören, und dann ist man so, it's fine anyway.
Ja, und es wird ja besser. Also, man darf sich bei jedem Mal krank sein, darf man denken, cool, haben wir auch durch, kennt das Immunsystem meines Kindes jetzt, das nächste Mal wird schon ein bisschen besser.
Boah, weißt du, was wir hatten das letzte Mal aus dem Hüpfburgenland?
Boah, da traue ich mich ja nicht hin, da bin ich ja. Mhm.
Da wollte ich dich jetzt gerade fragen, wie stehst du als Ärztin zur Hüpfburgenland?
Katastrophe. Ich habe da richtig Angst vor. Also, wir waren heute auf dem Volksfest und da war auch eine Hüpfburg.
Schlechtes Thema jetzt auch, dass ich mit dir darüber rede.
Aber das ist halt auch so was Berufsspezifisches. Das ist ja auch, man muss ja nicht so durchs Leben gehen, wie ich durchs Leben gehe. Aber mein Sohn, der wollte dann dahin rasen und ich habe dann irgendwie versucht, ihn mit Zuckerwatte abzulenken, weil ich dachte, nee, da sind lauter große Kinder. Also das Krasse ist halt, würde dein Kind allein auf eine Hüpfburg hüpfen, wäre das überhaupt nicht so ein Ding. Aber dass die halt unterschiedliche Gewichtsklassen haben und unterschiedlich oft aufkommen, das ist halt wie so ein Katapult. Und wenn du halt in einer Notaufnahme arbeitest und da ist passiert da halt echt viel.
Auf der Hüpfburg. Wirklich?
Ja, wirklich. Weil das einfach mit diesen unterschiedlichen Gewichtsklassen, die haut's halt hoch, die tun sich gegenseitig weh. Also es geht gar nicht so darum, dass die irgendwie rausfliegen, sondern dass die gegenseitig zusammenspringen. Und also, ja, ich bin kein Fan, aber ich weiß auch, dass das zu einer Kindheit dazugehört. Aber irgendwie bei manchen Sachen ist man halt so als Ärztin so mega gebrandmarkt. Also meine Kinder haben immer einen Helm an, irgendwie dürfen sie nicht auf Hüpfburgen. Also bei manchen Sachen bin ich halt vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen Freak, aber wenn du es halt dauernd siehst.
Nee, aber was ich zum Beispiel auch mega wack finde, wenn ich Leute in Berlin sehe, die mit ihren Kindern ohne Sturzhelm Fahrrad fahren, denke ich mir. Es tut mir jetzt wirklich leid, ich weiß, cool moms, don't judge, aber da denke ich mir wirklich, wie dumm muss man denn sein, dass man dem Kind keinen Helm anzieht.
Ja.
Ich finde schon dumm, wenn Erwachsene auch keinen tragen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Aber wie kannst du denn deinem kleinen Kind, ey, sorry, finde ich so fahrlässig, tut mir jetzt wirklich leid, aber das finde ich richtig dumm.
Ja, ja. Und das ist halt, wenn du das halt öfter dann mal schlimme Sachen siehst, ich finde ja bei vielen Dingen, die kann man ja immer so super von sich wegschieben und immer denken, so, das hat ja irgendwie nichts mit mir zu tun, uns passiert ja nichts. Aber wenn du halt in der Notaufnahme arbeitest, dann siehst du halt, dass diese ganzen Warnungen halt schon Realität sind und dass halt schon was passiert und irgendwie, ja, deswegen bin ich, glaube ich, bei manchen Sachen entspannter und bei anderen halt überhaupt nicht entspannt, wie zum Beispiel bei so Hüpfburgen. Aber du wolltest deine Hüpfburg-Story erzählen.
Was stresst dich noch? Hüpfburgen?
Ja, Hüpfburgen stressen mich natürlich, schwerwiegende bakterielle Erkrankungen stressen mich krass. Ich bin so ein bisschen penibel mit Sonnenschutz auch geworden, weil ich davor auch also einfach Angst habe vor Hautkrebsrisiko und so weiter. Verschluckungsunfälle, also es gibt einfach gewisse Lebensmittel, die kriegen meine Kinder immer noch nicht zu essen.
Was zum Beispiel?
Popcorn, Nüsse,
meine Kinder essen harte jeden Bonbons. Tag Nüsse. Meine Kinder essen so viel Nüsse.
Ja, ich habe da halt einfach riesen Angst davor, dass die da mal was verschlucken, weil ich halt schon ganz oft erlebt habe, dass die Eltern sagen, wieso, das haben die 100.000 Mal gut gemacht. Und dann ist das eine Mal, dass sie was essen, irgendwie lachen und dann ist es in der falschen Röhre und eine Nuss ist echt scheiße.
Die macht was da komplett macht man dann eigentlich?
Ja, dann musst du die, wenn alles gut geht, halt also das Kind in Narkose legen und mit so einer Zange dann da rausholen.
Also man kann zu Hause gar nichts machen?
Du kannst zu Hause versuchen, die, also mit so Notfallgriffen, macht alle einen Erste-Hilfe-Kurs mit so Notfallgriffen, also indem du quasi ganz doll, also richtig doll auf den Rücken von deinem Kind schlägst, das rauszubekommen. Und das klappt auch oft gut. Also du legst dein Kind quasi einmal, also dass das mit dem Kopf nach unten guckt, so rum hin und haust dann von hinten auf den Rücken.
Also
und das Kind sollte so schief nach unten liegen, auf den Rücken drauf.
Aha.
Und zwar richtig heftig, also nicht klopfen, sondern richtig doll. Und hoffst dann damit, dass du zum Beispiel so eine Nuss rausbringst.
Oh Gott.
Und genau, und das ist halt
Fragen
auch was.
Gerade. Ich bereue es.
Ja, weil ich finde immer, man denkt, oder? Du denkst doch, wieso die kauen doch, die können das doch eigentlich gut. Und ich denke halt, wie viele Kinder habe ich schon gesehen, wo das die Eltern dachten. Und deswegen.
In welchem Alter waren da die meisten Kinder? Also kann man das so ein bisschen.
Ja, so zwei, anderthalb, zwei, drei Kleinkindalter. Und deswegen gebe ich meinen Kindern immer noch keine Nüsse, obwohl der Ältere jetzt ja schon 3,5 ist. Aber ich traue mich einfach noch nicht. Ich mache das erst so mit 4, 5.
Was gibst du noch nicht?
Ja, also harte Gummibärchen, Marshmallows.
Ich bin jetzt kurz davor, dass ich meinem Mann jetzt eine SMS schreibe. Tu die Scheißnüsse weg, Alter.
Ja, ja, genau. Und das, also genau, und das, was ja jeder weiß, ist so Blaubeeren, Traubeeren, erstmal vierteln, halbieren und so. Die müssen halt, also man denkt halt, ach krass, und jetzt kann das Kind essen, cool, das checkt das jetzt. Und aber wir unterschätzen, dass die das eben noch nicht so gut können wie wir. Und dass die einfach noch unsicher sind und dass das noch nicht ausgereift ist. Man sagt so, ausgereift ist es erst mit 5 oder mit 6. Und deswegen muss man halt manche Sachen super gut üben. Oder was ich auch nicht mache, meine Kinder dürfen hinten im Auto nichts essen, weil ich sie da nicht sehe. Sondern wir essen halt am Tisch. Wir essen nicht im Laufen, sondern wir essen am Tisch. Und ich habe die im Blick und dann geht es mir gut soweit. Also,
ich habe gerade das Bild im Kopf, wo mein kleines Kind mit dem ganzen Maul voller Mandeln auf dem Bett rumgeschrien ist.
Du kriegst die Krise! Nein!
Ich krieg
dann
auch die Krise!
Ja, okay, da kriegen wir.
Oh Gott, ich habe gerade irgendwie. Also eine Cashew-Nuss auch, oder wie jetzt?
Ja, 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 ja. Das sollte man
auch
einfach.
Auch wenn man die so klein macht.
Ja, genau. Das sollte man einfach nicht machen. Also, wenn du Nüsse geben willst, dann mach doch lieber so eine Mousse. Gibt doch jetzt wirklich überall in diesen ganzen Naturläden. So ein Nussmousse ist super. Schau bei mir bei Insta vorbei. Da habe ich ganz viele Videos, die gehen nur darüber. Weil ich, also, das ist einfach, da habe ich echt Schiss. Und als letztes, wo ich auch krass Schiss davor habe, sind Ertrinkungsunfälle. Also da bin ich auch super vorsichtig mit Wasser. Also da bin ich, glaube ich, für alle super stressig. Aber da habe ich auch immer so Angst, dass was passiert, dass ich wirklich immer so sage, so, okay, hier ist ein Pool. Dann sage ich zu meinem Mann, Nils, ich gehe jetzt 2 Minuten aufs Klo. Du schaust jetzt auf die Kinder, du bist zuständig, tu das Handy weg. Ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt schaue ich wieder auf die Kinder.
So, ja, aber weißt du was? Manchmal denke ich mir dann, ich bin ja da auch so wie du.
Ja.
Und denke mir dann auch mal so, oh, ich bin so stressig.
Ich bin auch voll stressig.
Und entspannt. Ja. Nee, weißt du was? Ich sag das mal ganz ehrlich eins. Irgendwie ärgere ich mich manchmal darüber, dass man sich selber, weil man einfach Gefahren versucht zu vermeiden, die vielleicht auch wirklich krasse Konsequenzen hätten, dass man sich immer als so stressig betitelt. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir hatten im Urlaub einen kurzen Moment. Wir waren im Pool mit unserer großen Tochter, mein Mann und ich.
Ja.
Und da war so eine Stelle, wo sie stehen konnte. Und sie hatte keine Schwimmflügel an.
Ja.
Und er dreht sich zu mir, um mich zu fragen, was wir jetzt essen wollen. Und ich drehe mich zu meiner Tochter und sehe nur noch den Hut über Wasser. Die ist untergegangen.
Ja.
Und wir waren beide so krass unter Schock. Und dann denke ich mir wieder, es hat eigentlich nichts mit stressig zu tun. Und ich bin manchmal auch so wütend, und das habe ich aber jetzt erst so für mich begriffen, wie oft ich mich eigentlich so für meine Mutterinstinkte eigentlich entschuldige.
Mhm.
Und immer sagst, ja, ich bin so eine Glucke. Oder ich weiß einfach, was mein Kind braucht. Und
du
ich
passt halt gut
kind
auf.
Sein, wenn das klein ist auch.
Ja.
Und ich möchte zum Beispiel im ersten Jahr einfach keine Fremdbetreuung. Punkt.
Ja.
Weil ich weiß, ich möchte zu meinem Kind einfach da sein als Mama.
Ja.
Oder
der
Papa. Wie nach dem. Und ich finde, du jetzt auch gerade, man entschuldigt sich manchmal so für seine Instinkte oder für dass man einfach vorausschauend denkt.
Ja.
Und Gefahren eigentlich einfach mindert. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich clever und eigentlich nicht stressig. Und ich wünsche mir jetzt heute nach der Folge, dass wir sagen, hey, wir sind nicht stressig, wir sind coole Mütter, die einfach sagen, pass auf, das wäre einfach kein cooles Ende oder das ist kein Spaß. Lass uns einfach Acht geben. Punkt.
Ja. Ja.
Oder?
Ja, ich habe auch irgendwie so voll diesen Instinkt, da immer zu sagen, so, sorry, ich bin gerade nicht cool oder so. Du
ich
hast
auch,
eigentlich
ich
total
auch,
recht. Eigentlich ist man halt
ich denk mir auch,
ein guter
ich bin
Elternteil.
So,
ja.
Oder das letzte Mal auch wieder so am Spielplatz, eine Bekanntschaft. Ich möchte wissen, wo meine Kinder gerade sind.
Ja, ich weiß.
Ich möchte einfach wissen, wo, die können ihr Ding machen. Aber ich möchte als Mama wissen, wo, auf welchem Klettergerüst hängt die gerade oder auf welchem. Ich möchte es wissen, Punkt.
Ja, genau.
Und dann meinte die andere Mama auch so, ja, ich lasse sie da immer laufen. Und dann dachte ich, war ich auch schon wieder so, Ja, ich halt nicht. Ja. Ich will wissen, wo meine Kinder sind. Und ich will im Notfall, wenn die mich brauchen, wissen, wo die sind und dann nicht erstmal suchen müssen.
Ja, aber Evelyn, deine Kinder sind ja jetzt auch nicht 17 und 18. Ich finde das auch richtig. Also man muss halt einfach auch noch auf die aufpassen.
Voll. Aber ich meine, du bist ja auch so, dass man sich dann denkt, man ist stressig oder man ist unentspannt.
Ja.
Und irgendwie fange ich gerade so an für mich so zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin einfach eine instinktive Mama, die einfach wissen will, was mit ihren Kindern gerade ist und am Start sein will, Punkt. Und ich möchte gewissen Gefahren einfach für mich vermindern, Punkt. Es ist einfach so.
Ja, gestern ist hier am Starnberger See in dem Bad ein 4-jähriger Junge beinahe ertrunken. Der ist da halt alleine rumgelatscht und ist dann ins Wasser gehüpft. Der dachte einfach, ich hüpfe da jetzt rein. Und es hat ein anderer Vater gesehen, der hat ihn gerade noch rausgefischt.
Scheiße.
Und die Eltern dachten halt von dem, der wird da schon nicht reinspringen, der weiß es doch, der ist 4, der weiß ja, dass er noch nicht schwimmen kann.
Ein Kind trotzdem noch.
Ja, aber er wollte es ja mal ausprobieren.
Die beknacktesten Ideen eben, genau das ist es.
Ja, und so sind die ganzen Geschichten. Ich dachte gar nicht, dass der oder die sowas macht.
Balkon, weißt du, irgendwie, natürlich ist meine große Tochter, mit der kann ich reden, die Balkontür, wenn ich da nicht dabei bin, die wird zugemacht.
Ja, da bin ich auch so, da bin ich auch so stressig, weil ich stelle mir dann immer vor, die schieben sich da was hin.
Für was soll ich ein Risiko eingehen? Ich finde, das war doch eigentlich, das muss ich dann immer sagen, ich bin so vorsichtig. Soll ich jetzt wirklich ernsthaft, nur weil ich eine lässige Mom jetzt irgendwie so imitieren will, die Balkontür offen lassen, um mal zu gucken und drauf zu warten, dass vielleicht, ich meine, hey, vielleicht auch nicht, aber vielleicht halt auch schon.
Eben. Und dann denke ich mir, ich habe lieber dann aufgepasst. Das ist
für alle kein Spaß.
Also mit Balkon mache ich es genauso, sage ich auch so, ich hole mir kurz ein Glas Wasser. Also Nils, du schaust jetzt, okay, ich bin jetzt wieder da. Ich schaue wieder, weil ich irgendwie
auch... Ja, ich bin genauso. Ich sage auch mal, Alex, ich bin jetzt kurz weg, du hast es unter Kontrolle. Ich brauche das auch für mich.
Ja, und dann sagt er, ja.
Hey, und wie gesagt, gell, ganz viele Unfälle passieren auf Familienfeiern und so weiter mit Kindern, weil jeder denkt, ja, irgendwer schaut schon, und schaut halt am Ende einfach keiner, weil sich jeder denkt, irgendwer kommt
Das
schon.
Ist diese Shared Attention.
Dann spreche ich mich lieber ab.
Ja.
Und auch bei Familienfesten, ich bin immer, ich versichere mich immer, eine Person, die mein Kind jetzt kurz im Blick hat, wenn ich pissen muss oder keine Ahnung.
Genau.
Weil ich möchte es einfach nicht dem Zufall überlassen.
Und
ich
genauso finde, machen wir es.
Es hat nichts mit einer stressigen Mutter zu tun, das möchte ich jetzt hier einfach mal announcen.
Nein.
Auch jetzt 3 Jahre gedauert, bis ich mich das jetzt einfach mal sagen traue und mir denke, nee.
Ja, nee, das ist, ja, nicht. Genau, ist einfach eine krasse Verantwortung, die man da hat.
Das mit den Nüssen stresst mich gerade einfach extrem.
Sorry.
Wenn wir jetzt hier auflegen, rufe ich sofort zu Hause an und sage, alle Nüsse kommen weg. Es kommen uns keine Nüsse mehr ins Haus.
Ja, wird ich tatsächlich machen. Ich würde sie tatsächlich wegtun. Und dann irgendwann, wenn die 4 oder 5 sind, dann führst du sie wieder ein und dann setzt du dich gegenüber und dann sagst du so, und wir kauen die jetzt wie ein Löwe. Also, dass die so richtig so, Nüsse muss man richtig krass kauen, so. Also dann einfach vorsichtig sein, weil das ist einfach, es sind ein paar Sachen, die passieren häufig in Deutschland. Das ist ja ein super sicheres Land, aber so ertrinken, verschlucken, sowas passiert einfach häufig. Da müssen wir super vorsichtig sein. Und bei anderen Sachen, so die Kinderkrankheiten, die meisten sind ja Gott sei Dank harmlos.
Und wenn, dann gibt es halt eine Medizin im Besten.
Ja. Ja.
Hey, hättest du Lust, dass wir nochmal eine Folge machen, wo wir Probleme oder Fragen von HörerInnen besprechen? Hättest du da Bock drauf?
Ja, mega. Mega gerne.
Ich brauche unbedingt dein Buch. Weißt du was? Bestell mir das jetzt gleich.
Ich schick's dir zu.
Nein, weißt du was? Support each other. Ich bestell mir das jetzt.
Ja, geil. Freue ich mich.
Bestelle mich jetzt. Ich mich auch. Hey, Nicola, irgendwie voll schön. Und letzte Sache, was ich dir noch sagen wollte, ob du das kennst. Ich schaue mir momentan ganz oft mein kleines Kind an und denke mir so, Alter, so alt war mein erstes Kind, als mein zweites kam.
What
the fuck?
Krass.
What the fuck, Mann?
Ich, also, ja, mir kam das damals
fucking
gar nicht
Baby
so
noch.
Krass
das
vor.
Ist ein Baby
aber,
noch.
Ja,
ja. Ja, krass,
aber
oder?
Jetzt, der konnte halt gerade so ein bisschen was sagen und hat einfach ein Geschwisterchen bekommen.
Ja.
Ja.
Und war selber noch ein Baby.
Ja, echt krass.
Ja. But we made it.
Ja, voll. Mega gut.
Das erste Jahr geschafft, yay.
Ja, voll, ey.
Hey, danke, dass du meine Gästin warst. Ich fand es sau spannend. Ich werde jetzt sofort nach Hause fahren, alle Nüsse wegpacken. Und es gibt nie wieder Nüsse in unserem Haushalt.
Ja, macht Nussmus oder so. Gibt's genug.
Ja, und ihr seid nicht stressig, nur weil ihr Acht gebt und nur weil ihr versucht, einfach das Risiko zu minimieren. Okay?
Super.
Peace out. Hey, danke, Nicola. Und ich drück dich nach München.
Ich drück dich nach Berlin.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.